Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Ich bin Frank, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und neben mir sitzt meine wunderbare Kollegin, Victoria. Schön, dass auch du da bist.
Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut.
Es geht mir gut. Vielleicht hört man es. Ich habe Heuschnupfen.
Ich auch.
Schon eine Weile. Und das geht dann so komisch über in fast wie eine normale Erkältung. Kennst du das?
Ja, vor allen Dingen, was ich so nervig daran finde, ist, mir läuft im Winter immer die Nase und dann wird es wärmer und dann läuft mir einfach weiter die Nase. Und ich habe einfach das Gefühl, mir läuft das ganze Jahr
so
lang die Nase.
Nonstop. Man kennt dich nur mit laufender Nase.
Ja, ist so.
Ja, also bei mir geht es so komisch über in so eine Art Husten. Und man hört es auch so, so diese.
Also wenn es Aussetzer gibt in dieser Folge, ihr wisst Bescheid.
Ja, genau. Ja, heute sprechen wir über ein sehr komplexes Thema, und zwar inwiefern sich Migrations-, Flucht- und Rassismuserfahrung auf die psychische Gesundheit auswirken können. Darüber reden wir mit Milka Loff-Fernandez. Sie ist Moderatorin, Buchautorin, Mode-Label-Gründerin und selbsternannte Self-Care-Enthusiastin mit Survivor-Vibes. Ja, das ist ihre eigene Beschreibung auf Instagram. Hi Milka. Dann begrüße ich jetzt ganz herzlich Milka Loff-Fernandez aus Amsterdam zugeschaltet. Hi Milka, wie geht's dir?
Hi, aus Amsterdam zugeschaltet, klingt auch richtig geil, ne? Ich fühle mich gerade wie so ein ARD-Korrespondentin in dem Fall.
Klingt aber auch ein bisschen 90s irgendwie.
Das stimmt. Irgendwie schon, ja. Ja. Passt. Passt aber auch. In diesem Sinne.
Bist du gut, bist du gut in die Woche gestartet?
Die ist ja noch sehr jung, aber ich bin sehr gut in die Woche gestartet. Das werden nur Leute verstehen, die Kinder haben. Die Kinder hatten 2 Wochen frei, Ferien, ja, und wir waren zu Hause. Und heute ist der erste Tag, wo sie wieder in der Schule sind.
I like. Freiheit.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Das ist ein schöner Moment, wenn die Bude leer ist. Und dann hat man so ungefähr 5 Minuten Freude, bis man merkt, oh, hier sieht es ja richtig schlimm aus, und dann muss man erstmal. Oh,
genau. Aufräumen. Und dann, weißt du? Ja. Vor den Ferien ist nach den Ferien und nach den Ferien ist vor den Ferien. Und es ist ja jetzt auch irgendwie die Zeit, wo ständig Ferien sind. Ich weiß nicht irgendwie, aber ist ja auch total egal.
Ja.
Völlig wurscht. Bald genau. Ist ja wieder Pfingst.
So ist es.
Himmelfahrt. Oh mein Gott.
Bald sind sie wieder zu Hause, alle. Ja, aber sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast und nehmen konntest. Und jetzt sturmfreie Bude hast und mit uns reden darfst und kannst. Heute haben wir ein etwas, ja, ich weiß nicht, komplizierteres Thema womöglich. Also es geht um Migration, es geht um, wie immer natürlich auch um psychische Erkrankungen. Du bist jetzt in dem Sinne nicht migriert, aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz, bevor wir einsteigen in das eigentliche Thema, nochmal ganz kurz zurückgehen. Also wir, also Victoria und ich, Victoria, glaube ich zumindest, wir kennen dich und wie viele andere auch natürlich.
Na klar.
Von der Viva MTV Musikvideo-Zeit. Das ist aber natürlich nicht dein Anfang. Also vielleicht können wir noch mal ganz kurz davor gehen. Also wo bist du eigentlich genau aufgewachsen und ja, also wie waren so die Bedingungen, als du klein warst?
Also ich bin klassisches Migrantenkind der ersten Stunde, kann man sogar sagen. Mein Vater ist 1956 nach Deutschland gekommen und hat am Hafen in Hamburg angefangen zu arbeiten. Dort hat er dann auch bis zu seiner Rente gearbeitet, also wirklich, weiß nicht, oh Gott, also 25 Jahre sicher, aber auch eher mehr. Dann bin ich geboren in den 80ern, also wirklich 1980, auch in Hamburg. Meine Mutter ist dazugekommen, das war eine Brieffreundschaft. Also die ist dann quasi für die Liebe nach Hamburg gezogen, ein Jahr bevor ich geboren bin. Und dann bin ich mit meinem Bruder in Hamburg, Rahlstedt, aufgewachsen. Very normal eigentlich.
Und jetzt schließe ich natürlich die Frage an, die Victoria sich nicht traut zu fragen, deswegen mache ich es. Die du schon öfter gehört hast, natürlich. Ja, also wo kommst du denn eigentlich her, beziehungsweise wo kommen deine Eltern denn her?
Mein Vater ist, also meine Eltern beide sind Kapverdianer von den Kapverdischen Inseln. Mein Vater ist allerdings schon mit 2 Jahren nach Dakar gegangen mit seinen Eltern und ist dann mit 16 Jahren von zu Hause abgehauen, zur See zu fahren. Der war dann Seefahrer und später beim Zirkus. Elefanten, Löwen und Bärendompteur. Ist geil, der war 1,60, okay. Noch nicht mal. Total, ja, krasser Typ. Und dann 1956 eben hat er irgendwann mal gesagt, jetzt muss ich aber mal was Ordentliches machen, weißt du, so Rente und sowas. Muss man an die Zukunft denken. Und ist dann nach Hamburg gegangen und hat dort gearbeitet. Meine Mutter ist auf den Kapverden verbeamtet gewesen, beziehungsweise damals waren die kapverdischen Inseln noch Portugal. Und ist später dann nach Portugal gegangen, um dort weiterzuarbeiten. Ich glaube, das war dann auch also in den Unabhängigkeitskämpfen, beziehungsweise nach der Unabhängigkeit war sie dann in Portugal und hat dann dort irgendwie, also sie war erstmal bei der Post und dann, weiß ich es nicht ganz genau, was für ein Amt das war, aber irgendwie hat sie die ganze Zeit irgendwie einen Beamtenstatus gehabt, im weitesten Sinne, glaube ich. Und dann ist sie nach Deutschland gekommen und dann war sie Hausfrau und Mutter mit uns zwei Rackern. So. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich finde, also meine Eltern sind recht alt, ne? Also mein Vater ist Baujahr 32 gewesen. Meine Mutter ist Baujahr 37. Die sind wirklich nochmal eine ganz andere Generation auch. Also das habe ich auch oft gemerkt in meiner, naja, also so in meinem Aufwachsen. Wobei ich sagen würde, meine Mutter ist eine total moderne Frau, die ist voll cool, die geht jetzt noch mit 86 irgendwie, naja, jetzt nicht mehr so viel, aber die geht wirklich noch mit so meinen Großcousinen in Portugal, in Lissabon, in die Baixa feiern, sowas. Also die ist echt gut unterwegs, aber so einige Sachen merkt man einfach noch, die haben noch ganz anders gedacht und auch gearbeitet, klar.
Und wie bist du dann weiter aufgewachsen und vor allem natürlich auch in diese Medienwelt gekommen? Also du hast ja dann diesen Viva-Job irgendwann bekommen und das ist ja auch vor allem damals ein wahnsinniger Traumjob für viele gewesen. Hast du schon Kontakte gehabt? Hast du irgendwo Praktikum gemacht oder so? Wie bist du in diese Welt reingekommen?
Also das war für viele tatsächlich ein absoluter wahnsinniger Traumjob. Ich habe ihn mir erstens noch nicht mal erträumt. Also ich habe nicht gedacht, dass das in irgendeiner Art und Weise in meinem Kosmos möglich ist. Aber ganz offensichtlich war ich ja schon irgendwie immer ein bisschen auffällig. Also es war schon so, dass man mich gesehen hat, wenn ich irgendwo reingekommen bin. Das lag unter anderem ganz sicher auch an meiner Hautfarbe. So, ne? Also, und dann natürlich auch so an My Expression. Ich komme rein und hey und bubbly bubbly, fröhlich, fröhlich, cool. Das war so. Und was halt war, also ich habe jetzt nie den aktiven Drang gehabt, in die Medienwelt zu gehen. Also es war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, okay, ich werde Moderatorin oder ich werde Schauspielerin oder ich werde sonst irgendetwas. Im Gegenteil, gar nicht. Also das fand ich irgendwie, ich habe da wirklich gar nicht dran gedacht. Was allerdings war, was ich total gerne gemacht habe, ist tanzen. So. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ich werde Gogo-Tänzerin. Yes! Ich will unbedingt, das war in den 90ern, da war das cool, weißt du? Mhm. Und dann wollte ich unbedingt Gogo-Tänzerin werden. Und das habe ich dann auch geschafft. Und dann war ich Gogo-Tänzerin. Das fand ich nicht so lange so toll, wie ich dachte. So, weil irgendwie ist es ja dann doch auch nicht so. Aber vom Ding her war das cool. Und das war eben so der Moment, wo ich dann auch Leuten aufgefallen bin, die meinten, oh, willst du nicht mal in der Girlband singen? Das war so die Spice Girls-Zeit, weißt du? Und die dachten, die ist schwarz, die kann noch singen. I proved them wrong. Very fast. So, was ich allerdings recht gut konnte, war so ein bisschen rappen und so. Und dann habe ich es irgendwie dann doch geschafft. Aber es war echt nicht mein Ding, weil ich habe auch keine Ahnung, so Choreografie und so was, das ist alles nicht meins. Und ich so, what the fuck am I doing here? Like seriously, what am I doing here? Und irgendwann meinte einer so zu mir, mit dem ich dann auch so befreundet war, weißt du was, Milka, du redest zu viel. Du musst doch eigentlich irgendwie ins Fernsehen, du musst doch moderieren. Ich so, Und er hatte mich aber so voll gelabert damit. Und irgendwann meinte er, guck mal hier, da ist ein Casting bei Viva. Ich so, bei was? Ich habe das noch nicht mal geguckt. Und dann, oh ja, du musst unbedingt ins Fernsehen. Ja gut, und dann habe ich halt gesagt, okay, just for you to halt the Fresse, I will do this. Und dann habe ich mich beworben und bin da reingekommen und bin tatsächlich von 5000 Menschen genommen worden und war total baff. Also es hat mich eher überrascht.
Krass, von 5000 ist auch wirklich crazy, oder?
Ich habe gerade mehrere Fragen im Kopf. Die erste Frage, vielleicht musst du noch mal ganz kurz in einem Satz erklären, was Gogo-Tänzerinnen ist.
Weißt du das nicht?
Ich weiß nicht, ob die Menschen, die zuhören, die jünger sind, wissen, was das ist. Und ich habe es, glaube ich, auch vergessen.
Echt wahr? Weißt du, wenn man so in Clubs, gibt es doch immer so Menschen, die stehen oben auf so einem Podest und tanzen vor. Kannst du dich noch erinnern, als du mal tanzen gewesen bist früher? Das.
Ja, es ist lange her, aber ich glaube ja. Ich erinnere mich.
Ja, das war Gogo-Tanzen. Und das war irgendwie in den 90ern war das riesig. Also ich fand das brutal cool und wollte es unbedingt machen. Vor allen Dingen so in den Clubs, in denen ich unterwegs war. Ich so, yeah, I gotta do this. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, naja, ist cool, ja. Also man macht auch wirklich an einem Abend echt viel Geld für meine Verhältnisse damals. Aber auch ein bisschen so, ja. Also hat mich nicht wirklich ausgefüllt.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du früh aufgefallen bist, auch wahrscheinlich mit anderem, unter anderem dadurch, dass du eine andere Hautfarbe hast als die meisten um dich rum. War denn das so, dass du in deiner Kindheit, Jugend so, wie es so oft heißt, in Anführungszeichen, die einzige Schwarze warst? Also hast du dich so gefühlt? War das so?
Ja. Muss ich dazu noch was sagen? Nee, ja, war so. Absolut.
Und haben deine Eltern dich irgendwie auch wieder in Anführungszeichen vorbereitet? Haben die gesagt so, ja, ey, du bist anders und das ist aber auch okay? Oder haben die gesagt so, lass dich nicht ärgern? Oder wurdest du überhaupt geärgert? Oder wie war dein Gefühl zu dir selbst, bevor du in diese ganze Medienwelt gekommen bist, wo das dann wieder eine andere Konnotation hatte?
Oh, das ist so schwer, das ist so komplex irgendwie zu beantworten. Fakt ist, also noch einmal, meine Eltern waren ein ganz anderes Baujahr. Erstens. Zweitens, meine Eltern und ich, also in der kapverdianischen Kultur gibt es dieses Schwarz-Weiß gar nicht so wirklich, weil du innerhalb der Familie schon ganz unterschiedliche Hautfarben hast. Ergo, meine Eltern sind beide im Prinzip weiß. So. Also die gehen ganz locker noch als Portugiesen, Vater vielleicht irgendwie so maximal als Marokkaner, aber auch nur, wenn der irgendwie, ne, also die gehen, oder als Südfranzose, ja, die gehen da locker als solche durch und haben nicht diese farbigen Features, die ich ja auch noch nicht mal so sehr habe. Aber diese farbigen Features, die ich dann hatte und vor allen Dingen halt auch die Hautfarbe, hatten die nicht. Das heißt, wenn so Fragen kamen wie Milka, warum sind deine Handinnenflächen weiß und deine Haut schwarz, waren die da auch so, ja, warum nicht? Ne? Also, und dann aber auch dieses, ja, so ein bisschen harte, ne, also vom Leben abgehärtete, was man so mitgebracht hat, wenn man in dieser gewissen Zeit irgendwie auch, ne, also im Vor-Nachkrieg groß geworden ist, so. Das war ein ganz anderes Ding, so. Das war klassisches, stell dich nicht so an. Das ist auch nicht so schlimm. Und ich so, ja, okay, das heißt, ich habe das selbst sehr schnell, sehr früh auch nicht mehr als in Anführungsstrichen so schlimm empfunden. So. Schon immer als irritierend, aber das wurde nicht wirklich ernst genommen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, das finde ich allerdings immer noch sehr schön, war meine Mutter, die einmal zu mir gesagt hat, weißt du was, Milka, du bist Kapverdianerin, du bist ein Kind des Meeres. Du gehörst überall hin. Und das fand ich sehr schön. Also das hat mich sehr beruhigt, eingewickelt, sowas, der Satz.
Du hast ja gerade gesagt, dass du eigentlich nicht unbedingt vorhattest, in die Medienwelt so einzutauchen und Moderatorin zu werden. Manche planen das ja schon in Kindertagen, ne, dass sie dann schon mit der Haarbürste die Nachrichten anmoderieren am Esstisch. Und du hattest ja gesagt, da bist du so ein bisschen reingerutscht und jetzt ist es ja ein tough Business, vor allem Viva in den 90er Jahren war ja einfach auch ein Riesending. Also ich kenne dich von früher so und ich wahrscheinlich ganz viele andere auch. Aber das muss ja auch für dich dann wahrscheinlich richtig krass gewesen sein, als du da dann reingekommen bist. Also kannst du das mal erzählen, was das mit dir vielleicht auch gemacht hat, dass du plötzlich ja einfach prominent warst?
Ich war komplett überfordert. also dauerhaft komplett überfordert und habe einfach nur gemacht. Also es war schon, heute würde man sagen, das war ein klassisches Trauma, traumatisches Erlebnis in Dauerschleife. Und ich war ständig in irgendeiner Stress-Response so. Bis ich irgendwann gelernt habe, mich damit irgendwie auch abzufinden. Noch dazu muss ich sagen, irgendwie, ich habe gesagt, wenn ich jetzt noch einmal ganz kurz drüber nachdenke und I'm doing this as I speak, so, dann ja, ich habe das nicht für mich gesehen, diesen Job, so. Ich habe mir den Job niemals zugetraut. Ich habe mich in so einem Job niemals gesehen, was sicherlich auch mit Repräsentation und sowas zu tun hat. Mhm. Ich hab mir das noch nicht mal erträumen können. Und deswegen war das für mich, you know, auch gar keine Frage. Tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, dann war meine Attitude schon immer die, also es, na, im Nachhinein würde ich mich wundern, wenn ich keine Moderatorin geworden wäre. In irgendeiner Art und Weise. Mhm. Weißt du? Also wenn ich jetzt so von außen drauf gucken würde, würde ich sagen, yo, Kind, seriously, der Typ, der das gesagt hatte, der hatte absolut recht. Ja, ich komme irgendwo rein und ich moderiere alles. Weißt du? Das heißt, auch wenn das klingt vielleicht total doof und die Leute so, oh Gott, was ist das für eine? Aber ja, stimmt. Also das ist eigentlich so meine daily attitude. Das war nichts, was ich irgendwie lernen musste oder lernen konnte, sondern ich habe das schon so in mir drin gehabt und das hat sich dann zum Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort ausgedrückt. Ja, aber was es mit mir gemacht hat, da war die ganze Zeit so eine Diskrepanz zwischen dem, was ich tue und dem, was ich mir selbst zugetraut habe, dem, was die Leute von mir wollten, was die Leute in mir gesehen haben und dem, was ich in mir gesehen habe. Und deswegen hing ich da auch sehr lange sehr zerrissen rum, muss ich sagen, ja.
Ich meine, das war ja auch zu einer Zeit, wo du selber noch sehr, sehr jung warst. Also wenn wir jetzt so von Identität sprechen oder wer bin ich überhaupt oder wer möchte ich sein oder was möchte ich sein. Du warst ja noch total jung. Die Medienbranche, die sich um diese ganze MTV-Video-Geschichte drehte und auch Viva und dieses ganze junge Publikum, das war ja auch noch relativ neu. Also es war ein anderes Fernsehen als jetzt ARD und ZDF. Mhm. Und also das, was du sagst, diese Diskrepanz zwischen dem, was Leute in dir sehen und was du repräsentierst für Menschen und du, wie du dich selber siehst, ich glaube, das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Und wenn ich jetzt auch im Nachhinein das betrachte, dann bin ich immer total überrascht, dass ihr, also die, die im Fernsehen waren, wart, dass ihr gar nicht so viel älter wart als wir, die zugeguckt haben. Mhm. Das ist halt irgendwie total verrückt für mich immer noch so, dass ich denke so, die wirkten viel älter, viel reifer, viel, weil die im Fernsehen waren. Einfach deswegen.
Ja, aber du bist älter als ich, glaube ich, Frank.
Ja, ich bin älter als du.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja,
und krass. Also die Sache ist, wie hat dich das geäußert bei dir? Also diese Überforderung, diese ständige Stress-Response, wie hat dich das entwickelt oder was... ist davon, also wie hat sich das, wie ist das rausgekommen?
Also tendenziell immer, wenn ich merke, irgendwie mir werden die Sachen zu viel, dann ziehe ich mich sehr stark zurück. So, das heißt, ich habe außerhalb meiner Moderation habe ich nicht wirklich viel gemacht. Man sollte jetzt meinen, oh geil, ey, was für eine Zeit, du warst die ganze Zeit feiern und sonst was. Mm-mm. Nur wenn ich musste. Und ich hatte auch nicht wirklich viele Freunde, muss man auch sagen, weil ich total... ich habe dem Ganzen ja auch gar nicht getraut. Ne? Also es war ja schon auch so ein bisschen so, dass wenn du dann irgendwie hingehst, und ich bin ja eigentlich auch ein sehr, sehr offener Mensch, so, ne? Und habe da jetzt per se erstmal kein Problem mit irgendwie jedem, also so mich zu öffnen und da zu sein irgendwie, auch für andere. Aber am Anfang war das tatsächlich so, dass ich irgendwie gedacht habe, wenn ich den Leuten jetzt hier etwas erzähle, dann weiß ich, dass das ja dann auch gleich irgendwie 10 andere wissen. So. Und das hat mich so irritiert. Ja, ich fand das irgendwie, also dieses keine Freunde zu haben, irgendwo ganz alleine zu sein und nicht zu wissen, irgendwie, was für Fische überhaupt in diesem Becken schwimmen. Boah, ja, dachte ich, okay, das ist jetzt, das finde ich schwer. Und wie gesagt, habe mich dann, so oft es irgendwie nur ging, aus diesem Becken rausgezogen, bis ich irgendwie mir ein Umfeld erschaffen konnte, wo ich gesagt habe, okay, that's my shit here. Das ist das, was ich irgendwie tun konnte. Und dann habe ich irgendwann, das waren so die Sachen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, abgesehen von der Tatsache, dass ich mich halt sehr zurückgezogen habe, ich habe auch, da waren definitiv auch depressive Episoden so dabei. Also ich war wirklich dann auch viel irgendwie im Bett oder bin ich aufgestanden, meine Wohnung sah aus, meine Güte. Solche Sachen, bis ich mich dann irgendwie so ein bisschen berappeln konnte, hat es echt eine Weile gedauert. Und da waren auch zum Glück sehr viele, nicht sehr viele, aber einige sehr hilfreiche Menschen da, die mich dabei unterstützt haben. Das war wichtig. Und ich bin dann zum Beispiel auch so krass zu spät gekommen, habe Flieger verpasst irgendwie. Also nicht nur einmal, weißt du, wo du denkst, how can this happen? Aber so richtig krass, tüdelig und einfach da, aber dann doch nicht da.
Das ist ja auch krass, du hast es ja auch schon gesagt, du bist ja scheinbar eine eher extrovertierte Person, die gerne auch Menschen unterhält. So, das ist ja auch so eine Typensache. Auf der anderen Seite hast du dann diesen Job und fühlst dann irgendwie krass, okay, das ist irgendwie, das strengt mich irgendwie an. Und du hast ja auch gerade gesagt, depressive Episode. Ja?
Ja, sorry. It's complicated. Meine Beziehung zu Menschen ist sehr kompliziert. Ich freue mich über Menschen und ich freue mich wirklich, wenn ich anderen Menschen den Tag erhellen kann. So, ne? Aber es strengt mich sehr an. Also es ist nicht so, dass ich denke, also danach, ich weiß irgendwie, ich mache irgendwo eine Moderation und mittlerweile habe ich rausgefunden, das ist toll, das machst du und danach hast du bitte ein oder zwei Tage echt niemanden, bis auf vielleicht deine Familie, die du sehen willst. Und es ist auch gut, wenn du am Tag danach nicht sofort irgendwie frühmorgen oder am selben Tag sogar noch nach Hause fährst und dann morgen irgendwie und dann gleich deine Kinder irgendwie um dich rumschwören hast, sondern wenn du wirklich so einen halben Tag hast, wo du mit schalldichten Kopfhörern im Ohr und am liebsten Scheuklappen irgendwo rumrennst und Musik hörst oder sonst irgendetwas. Also das ist das. Also da ist so eine, ja, it's complicated. Ich weiß nicht, wie man das nennen sollte. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, ich bin nur extrovertiert und es macht mir total, ich muss Leute um mich rum haben. Nein, im Gegenteil. Ich finde es manchmal auch sehr geil, wenn da niemand da ist. Noch nicht mal mein Mann.
Ich habe mich jetzt ich kann das total fühlen. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, weil das war ja scheinbar schon was, so erstmal von der Sache, was dir auch Freude bereitet hat. Du hast aber gleichzeitig ja auch gesagt, dass es auch zu psychischen Problemen geführt hat. Und ich frage mich, ob quasi das auch ausgelöst hat oder ob du vorher auch schon, also ich kann es ja auch so sagen, ich hatte auch Depressionen und ich weiß zum Beispiel, ich war schon in der Jugend, da war auch schon mal was los so, ne? Also ist das für dich so ein Auslöser gewesen oder hattest du vorher auch schon andere Auslöser dafür, dass das dazu geführt hat, dass du in so depressive Phasen gekommen bist?
Ach nee, also meine ganzen psychischen Störungen habe ich schon mit da reingenommen. Die habe ich auch versucht und das war ja gerade auch so ein bisschen das Harte, so, ne? Also auf der einen Seite die Erwartungshaltung zu erfüllen, die dann Leute an dich haben, zu funktionieren. So, und zwar auch in einem Maße, also noch einmal in einem ganz anderen Ausmaß als vorher. Ne? Vorher, wer sieht das? Irgendwie deine Mitschüler, der Schulhof und sonst irgendetwas. Und irgendwann war auch klar innerhalb der Schulgemeinschaft, ja, der geht es manchmal nicht so gut. So, ne? Also das hat man dann auch manchmal gesehen. So, ne? Und dann kommst du aber ins Fernsehen und dann ist nichts von wegen, dir geht's da nicht so gut und so, ne? Also das war 2 bis 3 Stunden tralala, so. Und dann davor und danach, und ich habe ja mit niemandem irgendwie darüber geredet, so. Abgesehen von der Tatsache, dass man damals auch nicht darüber geredet hat, Punkt. Also das war jetzt nicht so, dass ich da hingegangen wäre, gesagt habe, hey, ich bin depressiv, ich habe es aber auch so selber nicht so rausgehabt, muss ich sagen. Ja, also der Stress, den habe ich mir schon mitgebracht. Der hat dadurch aber noch einmal eine ganz andere Qualität bekommen und ich würde auch sagen, eine ganz andere Explosionskraft dadurch, ne? Also, es ist nicht so, dass ich vom, eigentlich bin ich vom Regen in die Traufe. Hätte ich mal studiert.
Ich meine, du hast ja schon gesagt, damals, andere Zeiten, man hat nicht über psychische Erkrankungen gesprochen, schon gar nicht, also mit Menschen, die im Fernsehen waren, von denen hat man einfach gedacht, na, die haben ja alles, die sehen gut aus, die haben Fame, die haben Kohle, das läuft alles bei denen. Und du hast auch gesagt, dass du schon vorher was mit reingenommen hast. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, einfach nur menschlich, dass man sich ja ständig dann fragt, warum ist denn das so bei mir? Warum bin ich denn so? Also die erste Frage ist quasi, hast du dir diese Frage ständig gestellt? Und zweitens, hast du sie irgendwie irgendwann für dich beantworten können? Oder zumindest Ansätze dafür gefunden, warum? Mhm. Oder eine Art von, ich müsste das und das machen oder da und da mal gucken?
Mhm. Also ich habe mir die Frage schon gestellt, habe sie aber nicht wirklich klären können. Was sicherlich auch daran lag, dass ich einfach ich war ja nicht behandelt die ganze Zeit. Es war ja jetzt nicht nur so, dass ich ich hatte ja nicht nur offiziell keine Störung, so, sondern halt auch, die wurde auch nicht adressiert, so, auch nicht von mir persönlich. Das heißt, ich habe das für mich schon irgendwie gemerkt, oh ja, mir geht's schlecht, also teilweise auch wirklich schlecht, aber dann gab es dann auch wieder so Zeiten, dann ging es besser. Also dann war zum Beispiel irgendwann mit 19 dann, bin ich auf den Buddhismus gestoßen, also habe dann angefangen, Buddhismus zu praktizieren und das hat mir in der Tat auch echt so, ja, das Leben gerettet, aber ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber das hat mich sehr unterstützt auch, ne? Also die Art und Weise, wie mitfühlend man mit sich selbst durch diese Art der Praxis umzugehen lernt. So. Und wie auch der menschliche Geist adressiert wird im Rahmen dieser Philosophie. Das heißt, dieses Klären konnte ich dadurch irgendwie meine Sachen natürlich nicht. Also dafür war sicherlich auf jeden Fall noch Unterstützung nötig. Aber ich konnte zumindest, und das ist sehr, 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 sehr unglaublich viel wert, sagen, das ist jetzt so. Also mir geht es jetzt schlecht. Ich weiß nicht warum, so, aber ich lasse das jetzt mal so sein. Und witzigerweise ist das zwar etwas, was einem erstmal widerstrebt. Ja, das ist nichts, was angenehm ist. Also wenn du auf Scheiße stehst oder in Scheiße stehst, dann willst du da eigentlich nicht stehen bleiben. Aber um wirklich weiterzukommen, musst du erstmal einen festen Tritt drin finden. Fertig, aus. So. Und das habe ich dadurch gemacht und mich auch getraut zu machen. Das heißt, das war extrem wichtig. Ja. Naja, ach so, genau. Und der zweite Teil war aber mehr als dieses Warum und darin irgendwie zu versuchen, das zu klären, war einfach zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt mit dieser Prädisposition? Und da kam so ein bisschen diese Motivation zu sagen, okay, weißt du was? Growing up, shit, weißt du? Es ist echt furchtbar, irgendwie diese ganze Pubertät so durchleben zu müssen und vor allen Dingen halt auch so darunter zu leiden wie ich. Dann versucht das auch für andere Kinder, also für andere junge Menschen vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Und dann war auch, also darin habe ich so ein bisschen meine Sprache gefunden. Auch innerhalb, auch damals schon bei Viva, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bin diejenige, die so ein bisschen die Fackel hochhält, jeden Tag, verdammt nochmal.
Ich stelle mir das auch wahnsinnig anstrengend vor, einfach nach außen quasi, was du ja auch gesagt hast, ne, dann hier so 3 Stunden, yay, gute Laune, Leute, und dann quasi aber eigentlich ja nicht gut drauf zu sein. Und dann gibt es ja noch ein anderes Thema, was ja, glaube ich, in den 90er Jahren vielleicht auch noch viel präsenter war als heute, aber ja heute immer noch, 25 Jahre später ja immer noch ein Riesenthema ist. Es gab ja einfach auch nur, ich sag mal, weiße Menschen in der Medienwelt. Mhm. Und du hast ja schon, ich habe auch in Interviews von dir gelesen, du hast ja schon auch rassistische Kommentare erfahren, also von Programmchefs, die gesagt haben, du bist zu schwarz fürs deutsche Fernsehen und so. War das auch eine Sache, wo du sagen würdest, jetzt vielleicht auch im Nachhinein, dass das auch einfach für dich, auch wenn du vielleicht in dem Moment das nicht so gesehen, gespürt hast oder so, jetzt so im Nachhinein auch was war, wo du sagen würdest, das hat mich echt auch getroffen und das hat was mit mir gemacht und auch mit der Psyche quasi gemacht.
Also erstmal zum ersten Teil, ich komme gleich drauf, aber zum ersten Teil, ne, dieses wahnsinnig anstrengend sein, ne? Es gibt ja auch sowas wie High Functioning Depression. So. Und das ist auf jeden Fall das, wo ich dann reinfalle. Ne? Ich kann noch so depressiv sein oder noch so eine depressiven Phase. Also wenn ich funktionieren muss, dann funktioniere ich auf jeden Fall, auch wenn es nicht gut ist für mich und wenn das mich noch mehr ausbrennt. So, zweiter Teil. Natürlich hat das was mit mir gemacht. Aber, und jetzt auch noch einmal Kontext. So, während heute 100 Leute aufschreien und sagen, oh mein Gott, das kann man doch nicht sagen. Oh, was ist das? Ey, das war normal. Das war so. Also, das hat mich natürlich getroffen. Das hat mich natürlich was mit mir gemacht. So. Aber das war halt dieses, naja, das ist halt so, jetzt stell dich nicht so an. Weißt du? Und gleichzeitig, und auch noch einmal, bear with me, war ich diesen Typen, der das gesagt hat, der das ausgesprochen, also das Offensichtliche ausgesprochen hat, so dankbar dafür, dass er es getan hat. Weil vorher war das einfach, das war halt im Raum. Und das war so. Ey, also wir reden jetzt von den Nullerjahren. In den 90ern war das ein bisschen in, sich schwarze Leute irgendwie damit reinzunehmen. Weißt du? Also, oder, ja, aber nee, auch wirklich Schwarze. Danach gab es so eine, also ich rede jetzt wirklich in Stereotypen und bitte irgendwie don't shame me for this. Aber danach war so, oh, die türkische Phase, jetzt brauchen wir ein paar Türken im Fernsehen, bitte. Weißt du? Und, dann war aber so, also es war mehr so ein Spiel irgendwie, oh naja, was fehlt in meinem Kuchen noch? Eine Prise Salz, weißt du? Und das hat man sich dann so da reingeholt. Aber eigentlich war der Kuchen aus Mehl und Zucker, also sprich irgendwie der weißen Nina, ja, und dem Robert oder sowas. Also schon sehr biodeutsch. Und mir wurde dann halt einfach, also und es wurde eigentlich auch nicht gesagt, dass man keine exotischen Gewürze im Kuchen haben möchte, sondern hat sie einfach nicht reingemacht. Hallo, fertig, aus. Und das, damit umzugehen, ist sehr viel schwerer gewesen für mich, weil ich natürlich immer gedacht habe, mit mir ist irgendetwas total falsch, weißt du? Ich kann das, was ich kann ich nicht, bin schlecht, ich denk's, ne? Und dann kommt da jemand und sagt, Milka, in dem, was du tust, bist du brutal gut. Und ich würde es ja machen, wahrscheinlich irgendwie auch so. Aber du bist leider zu schwarz. Dann weißt du gleich, okay, das ist jetzt ein Umstand, an dem kannst du nichts machen. Weißt du? Aber du bist zumindest nicht schuld. Weißt du? Und ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich da mehr aufbäumen sollen oder sowas, aber ist nicht so, dass ich irgendwie eine Liga von anderen irgendwie POC irgendwie hinter mir hätte stehen gehabt, die irgendwie alle gesagt hätten über Social Media, yo, you know, Black Lives Matter und so weiter und so fort. Das gab's alles nicht. Ich war ganz alleine. Ich stand da wirklich ganz alleine als, was weiß ich, 22, 23-jähriges Mädchen. Also, Mädchen, like literally, und war halt schwarz. Und das Einzige, und, ja, also das eine und das andere war, dass es eigentlich, also eigentlich hatte ich auch wirklich nicht den Mindspace und die Energie, mich jetzt auch noch darum zu kümmern, dass sich fundamental etwas im System des deutschen Fernsehens verändert. Irgendwie mein Ziel war dann irgendwann, okay, weißt du was, irgendwann, und das war dann aber auch echt erst viel später, dass ich gesagt habe, weißt du was, du musst hier sein, genauso wie du bist und das mitbringen und das leben. Und dann habe ich ja auch gesagt, okay, ich gründe jetzt ein Modelabel und ich arbeite mit afrikanischen Stoffen und ich bringe das Ganze aber dann auch so, dass du auch so ein Feeling von, nordisch bekommst, weißt du? Und I represent myself, so als so wie ich das machen würde und nicht mehr so wie andere Leute mich kuratieren, weißt du?
Ja. Hm. Ja, also vor dieser Zeit mit dem Modelabel und nach der Zeit, also du bist dann von Viva weggegangen irgendwann, nach Jahren und bist dann zur ARD, glaube ich, und hast da moderiert. Ging das dann alles besser? War dann alles gut?
Oh, das war furchtbar. Oh, Entschuldigung, aber das war so furchtbar. Ja. Ich habe auch jedes Mal gesagt, oh, boah, ich gehe in mein eigenes Grab. Ich fand, okay, das war so schlimm. Ja, also das war eigentlich, das war auch, das mit der ARD war leider auch genauso zu der Zeit, wo ich dann meine epileptischen Anfälle bekommen habe. So. Und ich dann auch immer Medikamente nehmen musste. Und das Schlimme an diesen Medikamenten, das sind ja so Neuroblocker, ist, dass die dich unglaublich langsam machen, auch im Kopf. Also ich hatte das Gefühl, eine Nebenwirkung der Medikamente, die ich bekommen habe, und ich war leider auch nicht gut eingestellt am Anfang. Es ist unglaublich schwer als Epileptiker jemanden, also Ärzte zu finden, mit denen du gut zusammenarbeiten kannst und sich gut einstellen zu lassen. Und die erste, also vor allen Dingen, wenn man so starke epileptische Anfälle hat, wie ich gehabt habe, also man muss dazu sagen, ich habe eine schlafbezogene Epilepsie, das passiert nur, wenn ich schlafe, nur in Anführungsstrichen, weil man muss auch dazu sagen, dass ich nach fast jedem epileptischen Anfall, den ich bewusst mitbekommen habe und wo andere Leute zum Glück auch da waren, im Krankenhaus gelandet bin, weil die einfach dann auch nicht aufgehört haben. Und dann wird es gefährlich. Also dann hast du wirklich so ein, also dann kannst du davon sterben, weil einfach, ja, wenn deine ganzen Muskeln zucken, dann zuckt dein Herz natürlich auch mit, ne? Und wenn sich das zu lange irgendwie zusammenzieht, dann bist du irgendwann tot. So, und das heißt, lag ich dann im Krankenhaus und wurde dann halt so eingestellt, dass man halt irgendwie versucht hat zu garantieren, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Es hat mich aber halt komplett weggeschossen, eigentlich im Kopf. Und dann waren da so Situationen, ich konnte den Prompter zum Beispiel nicht mehr lesen. Also ich konnte mich schon nicht mehr konzentrieren, aber ich konnte der Promptertext, der Telepromptertext, also die Schrift, die da runtergang, die ist, selbst wenn ich sie selbst steuern musste, ja, die war so wie verschwommen. Die war zu schnell irgendwie für meinen Kopf. Ich konnte dem nicht mehr folgen. Das heißt, ich musste mir eigentlich irgendwie alles merken. Das war eine Katastrophe. Und dann aber auch so, ja, die Art und Weise quasi, die ich dort, ja, mit der ich dort gehandhabt worden bin, glaube ich auch viel, ne? Also ich weiß noch, ich zum Beispiel, das erzähle ich immer so einfach, auf meiner Gehaltsabrechnung stand sehr lange Frau Milka drauf.
Oh Gott.
Ich habe ja auch offiziell einen Nachnamen, weißt du? Also, aber und ich konnte mich da beschweren irgendwie, wie ich wollte, aber das hat irgendwie extrem lange gedauert, bis da bis das geregelt gewesen ist. Ich so, das ist ja total komisch. Also solche Sachen, und ich fand das, ich habe das als sehr anstrengend empfunden. Auch. Ich weiß jetzt, also da hat sich auch sehr viel verändert, so muss ich sagen. Also, aber nichtsdestoweniger war das damals nicht unbedingt dienlich für mich und meine eigene Psyche. Und da bin ich auch echt, also da war ich dann irgendwann echt froh, als ich das nicht mehr gemacht habe. So. Sorry, ARD, aber ist so.
Nochmal ganz kurz einen Schwenk nach links. Hast du denn eigentlich in der ganzen Zeit, und das klingt so nach total Scheinwerfer an, Scheinwerfer aus, also auf und ab der Gefühle und so weiter, ja, aber was jetzt sozusagen deine kapverdischen Wurzeln angeht oder was die Identität auf der Elternseite angeht, hast du da was mitbekommen? Wart ihr mal da im Urlaub? Gab es da irgendeinen Bezug zu? Oder war das gar nicht so?
Krass, das hat mich noch nie jemand gefragt, Frank. In 25 Jahren noch nie jemand. Ich glaube, kapverdianische Identität ist ein bisschen kompliziert. So. Von allen Kapverdianern, die es gibt auf der ganzen Welt, lebt nur ein Drittel auf den Kapverden selbst. Der Rest in der Diaspora. Es gibt in Hamburg eine kaverdianische Community, es gibt in Rotterdam eine sehr große, zum Beispiel in Boston und so weiter und so fort. Mit denen war ich natürlich auch vor allen Dingen über meine Mutter vernetzt, aber nicht so. Mein Vater hat sich da immer sehr rausgezogen. Was sicherlich auch dadurch kommt, dass er irgendwie sehr viel, also er ist viel mehr Franzose, ja, und Afrikaner, als er Kaverdianer ist. So, ne? Also es ist ganz, ist echt interessant. Aber vor allen Dingen bei meinem Vater ist es wirklich so viel mehr Franzose. Also es war, ich bin durchaus kulturschizophren, so ein bisschen. Gespaltene Persönlichkeit, krass. Nichtsdestoweniger, wir waren mal auf, mit 12 war ich zum ersten Mal auf den Kapverden. Und das hat mir sehr gut getan, muss ich sagen. Also da, wir sind natürlich nicht oft hingefahren, weil das war ja scheiße teuer, irgendwie dann vier Leute da nach Afrika zu fliegen damals. Und ich glaube, das waren sicherlich irgendwie 2 Monatsgehälter oder sowas, die man dafür hinblättern konnte. Aber wir haben es dann tatsächlich irgendwie gemacht. Und dann waren wir, war ich mit meiner Mutter zumindest 6 Wochen da. Und ich fand das, das war wirklich wie nach Hause kommen. Ein bisschen. Auch wenn ich jetzt immer noch sagen würde, ich gehöre da nicht hin. Also ich bin Kaverdianerin, aber ich gehöre da nicht hin. Aber es war zum ersten Mal so, dass ich wirklich ein Gros von Menschen gewesen sein, die irgendwie so waren wie ich. Ja? Also die so ausgesehen haben, zumindest wie ich. Ich weiß schon, dass ich sehr, also ich komme schon sehr, sehr deutsch auch rüber, so, ohne dass ich den Mund aufmache dort. Aber trotzdem habe ich gemerkt, ja, da ist irgendetwas, das spricht mit mir. Und seitdem spreche ich auch kein Portugiesisch oder Französisch mehr. Seitdem spreche ich nur noch Creole. Echt witzig. Das ist echt, meine Mutter immer so, das kann doch nicht sein. Du bist hier. Ich so, nee. Auch wenn ich mit anderen Leuten nicht so auf Creole. Mir egal. Mach ich nicht mehr. Passt. Ist aber auch, weil es viel leichter ist. So.
Ja, interessant, dass sich das noch keiner gefragt hat. Ich glaube, also mein Eindruck ist jetzt von dem, was du erzählst, dass vieles in deinem Leben so im Graubereich war. Irgendwie. Ja, also irgendwie nicht so eindeutig. Dass es dir dann, glaube ich, irgendwie schwer gefallen ist, einfach irgendwo anzudocken, weil du wusstest nicht so richtig, so, ja, was, bin ich jetzt hier, bin ich jetzt da? Also wie bei vielen Halmkartoffeln natürlich, aber vielleicht auch nochmal extremer durch deinen Werdegang mit Viva und durch diese Zeit auch, wie du es richtig beschrieben hast. Alles stand so im Raum, das war irgendwie, wir hatten früher alle nur so ein Gefühl, dass irgendwas nicht so richtig stimmte, dass die Aussagen nicht so richtig cool waren, dass es nicht so richtig lustig war, aber wir konnten keine Worte dafür finden, wir hatten keine Ahnung, wir hatten keine Hilfe, wir hatten keine Unterstützung und dadurch entsteht so ein komisches, diffuses Gefühl und dann denkt man, naja, okay, die anderen haben es ja anscheinend nicht, man hat ja auch nicht miteinander geredet, dann muss es wohl dann an mir liegen. Und das ist ja nachher natürlich problematisch. Scheiße, okay, es liegt also an mir. Blöd. Und dann muss man damit irgendwie umgehen. Und dann, ja, wächst man auf, dann versucht man das abzuschalten, dann geht's aber nicht. Und dann, ja.
Aber das ist wirklich das Original, warum rassismussensitive Psychotherapie so wichtig ist, weißt du? Weil genauso wie du es jetzt gerade erzählst, ich saß irgendwie ewig bei unzähligen Therapeuten und Therapeutinnen, und man muss wirklich sehen, keiner hat mir diese Frage jemals gestellt. Keiner oder keine hat das jemals so treffend auseinandergenommen wie du. Also für mich gespiegelt. Jetzt eben, weißt du? Du bist Podcast-Moderator. And you say it better. Weißt du? Ich so, ja, klar. Ich habe auch wirklich einmal gesagt, ja, nee, mir geht's nicht schlecht. Es ist nur einfach grau. Weißt du? Also das waren wirklich irgendwann mal meine Worte. Ich habe keine Ahnung, aber und das war wirklich so, dass ich auch wirklich gesagt habe. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, und ich kann nirgendwo andocken. So, ich habe nirgendwo, weißt du, es gibt nichts, was wirklich greifbar ist. Und ich bin ständig nur irgendwie am Suchen und am Jonglieren und so weiter und so fort. Das ist so, mein Gott, wie anstrengend das ist, weißt du? Diese Identität ist schon, also diese Suche nach Identität in sich ist schon so kräftezehrend und so intensiv, aber auch so wichtig, gerade in jungen Jahren, gerade wenn man Dings ist, und wenn man sich in seiner eigenen, also ureigenen Identität niemals repräsentiert fühlt, ne? Also, was weiß ich, die anderen Frauen, die so aussahen wie ich, waren jetzt, okay, you know, I don't want to sprinkle my stuff with, aber so Whitney Houston, die halt, sie sieht viel besser aus, aber weißt du, Whitney Houston war halt irgendwie ähnlich und ich wurde halt auch immer wieder mit Whitney, aber ich so, ey, da kommt, nein, ich kann nicht singen, weißt du? Nein! Weißt du, so, das ist like, no. Und dann war...
War doch gut.
Ja, dann hat mich falsch gut. Also, solche Sachen. Und dann hast du irgendwelche anderen Menschen, oder also du hast Sänger oder irgendwelche Tänzer. Oder es kommt aber nie so richtig an dich ran, weißt du? Und dann fühlst du immer wieder, ja, wäre total toll, aber... es gibt doch dann irgendwelche Arten und Weise, da hast du irgendwie mehr Ähnlichkeit mit Heinrich Heine also, als Missy Elliott. So. Also ich verstehe es nicht. Also es ist irgendwie, es ist schwer. Und diese Schwierigkeit, die hat nie jemand vokalisiert und die wurde auch immer wieder gegaslightet. So, ne? Also so weggewischt. Stell dich nicht so an. Und das ist so, ja... Aber das ist wirklich, das ist nur meine persönliche Empfindung. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch noch so gegangen ist, aber ich merke, dass es schon vielen Leuten so gegangen ist, ja.
Ja, auf jeden Fall ist es vielen Leuten so gegangen. Ja.
Und das Ganze dann aber mit sich auszumachen, während man in der Öffentlichkeit ist, ich glaube, das ist dann nochmal sowas. Ja. Das kann, das muss aber nicht unbedingt. Ja.
Du hast ja auch gerade das Thema Therapie angesprochen und vor allem auch eben, wie wenig Verständnis dann auch da ist seitens von TherapeutInnen für jetzt zum Beispiel Rassismuserfahrungen und dass dann das einfach so wegignoriert wird, nicht die richtigen Fragen gestellt werden, dass irgendwie nicht gesehen wird, die Probleme, ich sag mal, vielleicht woanders gesucht werden und so. Kannst du vielleicht mal erzählen, was du so für Therapieerfahrungen gemacht hast und ob du quasi am Ende auch irgendwas gefunden hast, auch jemanden gefunden hast, eine Therapieart gefunden hast, irgendwas anderes gefunden hast, wo du gesagt hast, da fühle ich mich irgendwie abgeholt, das hat mir irgendwie voll gut geholfen, auch das auch so zu erkennen, weil du sprichst ja jetzt auch darüber. Also offensichtlich hast du ja irgendwann ja auch diesen Prozess durchlaufen, wo du gesagt hast, ja, okay, das ist wirklich auch was gewesen, was sich negativ auf meine Psyche auch ausgewirkt hat. Also diese ganze, dass ich nicht gesehen wurde, wie ich bin und dass man mich dann mit Whitney Houston vergleicht, nur weil ich auch schwarz ist, aber das ist eine komplett andere Person. Also das ist ja auch... Ja. Stumpf auch einfach.
Ja.
Naja, also in der Therapie selbst ist mir das, damals ist mir das gar nicht aufgefallen. Ist mir auch noch lange nicht aufgefallen. Also, like, das ist mir, ich glaube, das ist irgendwann so mit George Floyd irgendwie gekommen, dass ich dann irgendwann darüber nachgedacht habe, irgendwie, was das jetzt eigentlich alles für mich persönlich für Auswirkungen hätte haben können. So, aber ich habe natürlich genauso wie alle anderen auch nur die großen Sachen gesehen. Also die harten Sachen, die Sachen, die man einfach nicht übersehen kann, wo alle sagen, okay, klar, das geht so nicht. Weißt du? Also die habe ich gesehen und da habe ich irgendwie dann auch gesagt, okay, they affected me in a way, aber trotzdem... habe ich mir nicht eingestanden, dass sie mich so sehr aus der Bahn hätten werfen können, wie sie das dann oft auch getan haben. Und trotz, also und tatsächlich waren das ja auch gar nicht, also es sind ja viele kleine Sachen, die sich dann irgendwie immer so aufbauen, die so einen permanenten Stress darstellen, dass du einfach auf eine Art und Weise funktionierst, die dir selbst nicht gut tut, weißt du? Also wenn du zum Beispiel irgendwie immer versuchst, jemand zu sein oder irgendjemanden so zu... Also so gefällig zu sein wie möglich, obwohl du weißt, da ist etwas, kann keiner übersehen, das gefällt einfach nicht. Ja, wenn du zu laut bist, das gefällt nicht, weil Leute wie du, die sollen nicht laut sein, weißt du? Wenn du frech wirst, das ist nicht okay, weil Leute wie du, die haben nicht frech zu werden. Ich bin aber leider, weißt du, so ich, das gelingt, ich kann keine 10 Sätze machen irgendwie, ohne dass ich einmal, weißt du, einmal in irgend so ein Frechheitsfettnäpfchen getreten werde, weißt du? Ist so. Und so weiter, also und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwie, ich habe die ganze Zeit wieder meiner eigenen Natur gearbeitet, wusste aber auch gleichzeitig nicht, ja, was ist denn eigentlich meine Natur? So. Und kann ich die so stehen lassen? Also ganz offensichtlich durfte ich das ja nicht, weil das war ja irgendwie nicht ganz in Ordnung. So. Das heißt, da so eine Nachsichtigkeit mit sich selbst zu entwickeln, das war echt ein langer Weg und den bin ich ganz alleine gegangen. Bin ich ganz ehrlich. Da hat mir keiner geholfen, da konnte mir auch keiner bei helfen. Vielleicht hätte jetzt im Nachhinein jetzt mit Rassismus, also da hätte man schon, weißt du, jemand anders, der das vielleicht auch durchlebt hat und ich glaube, das braucht es, ja, der hätte da anders drauf eingehen können, weil der einfach irgendwie, like, you know, diese Person versteht den Painpoint. Und das ist ein Schmerz, den fühlt sonst, den fühlt jemand nicht, der nicht in irgendeiner Art und Weise dieselbe Erfahrung gemacht hat. Aber ich kann nicht sagen, dass mir Therapie nicht, gar nicht geholfen hat. Im Gegenteil, ich habe viele Tools erlernen dürfen, die ganz offensichtlich hilfreich sind in bestimmten Situationen. Und da ist es auch total egal, ob diese Person wusste, Rassismus sensibel ist oder nicht, sondern diese Tools, die sind einfach hilfreich und mit denen konnte ich dann im weiteren Verlauf irgendwie meines Lebens arbeiten und die haben ja ganz offensichtlich auch sehr, sehr viel gebracht. Trotzdem glaube ich, dass es sehr viel schneller gegangen wäre und sehr viel weniger Eigentherapie hätte sein müssen. Und wenn du mich fragst, was hat am meisten irgendwie geholfen, auch wenn ich das jetzt oder damals total mit Widerwillen so gesehen habe, waren es Gruppentherapien. So. Hm. Also die Gruppen. Ja. Also die vielen Blickpunkte. Und damals fand ich das brutal nervig und habe jedes Mal gedacht, so, boah, Mann, und ich hätte gerne irgendwie so ein bisschen mehr Zeit für mich und so. Und, oh, und mal so schon wieder dieser Manfred da mit also, seinen Eheproblem und so weiter. Also das war irgendwie voll nicht meine Welt, aber trotzdem, ja, auch Manfreds Sichtweise war geil. Ja. Manfred. Hat irgendwas gebracht. Ja, Manfred. Das ist jetzt natürlich total fiktiv, ja, aber ja, ihr wisst, was ich meine.
Ich meine, wir haben gar nicht so viel Zeit zu besprechen, in welcher Form sich Migration im weißen Sinne oder auch Rassismus, Diskriminierung, der dann nochmal verbunden mit einer frauenfeindlichen Sicht nochmal so interagiert, was das alles mit einem machen kann im Laufe des Lebens, ja, wie einen das prägen kann. Da gibt es zum Beispiel auch den Generationenaspekt, also deine Eltern, die hierher gekommen sind, die nochmal eine andere Sichtweise haben, weil sie wirklich von woanders herkommen und in dem Sinne tatsächlich wissen, wo sie herkommen, wobei das in eurem Fall dann auch nochmal, wie du schon sagtest, eine sehr komplizierte Sache ist. Aber also dieses halbe Kartoffelthema, was ja mein Thema ist, diese zweite Generation, die einfach sagt, ich muss mich nicht integrieren, ich bin von hier, ich bin hier geboren, aber trotzdem wirst du nicht anerkannt und du ackerst und du machst und du passt dich an und du bist nett und du füllst deine Rolle aus und dann sagen die trotzdem, wenn es denen gefällt, so, nee, trotzdem nicht genug. Und immer wieder das zu erleben, so immer wieder Rückschläge und dann irgendwann hast du diese Gegenbewegung und sagst so, dann halt nicht, dann bin ich jetzt halt voll Koreaner, dann bin ich jetzt voll Afrikaner, jetzt bin ich voll schwarz, bin ich voll weiß ich nicht was. Und dann sagt die andere Seite, auch nicht. Ja, oder du selbst fühlst, nee, das ist aber auch nicht, ich will ja beides integrieren, ich bin ja beides, ich bin ja alles, ich will ja nicht irgendwie in der Seite irgendwie wegschieben, nur weil irgendwer sagt, musst du halt so machen. Und diese ganze Gemengelage dann überhaupt erstmal so auseinanderzufiltern und zu sagen, ach, guck mal, dass Leute sagen, ich bin zu laut, hängt auch damit zusammen, dass ich eine schwarze Frau bin. Ja? Oder dass Leute sagen, du wirst frech, das ist nicht deine Rolle, hängt auch damit zusammen, dass ich eine schwarze Frau bin. Das muss man erstmal so für sich checken. Und du bist ja leider die Einzige, und manchmal ist es gut, wenn man da Hilfe hat, aber die Fäden zusammenhält und sagt so, ach guck mal, da ist ein Faden und hier ist ein Faden und da ist ein Knäuel und da muss ich entwirren und hier zusammensetzen und dann macht es so Bing und echt, ach krass. Und diese ganzen Prozesse, die laufen ja ein Leben lang, also ist ja nicht beendet. Was ich sagen will, ist einfach, also es ist einfach so, so viel, was auf einen wirkt und die hatten damals keine Möglichkeiten und keine Tools und keine Hilfe dafür und es hat alles länger gedauert. Deswegen kommt das bei vielen jetzt erst, Ja, und ich sage das jetzt nicht mit Bewertung jetzt erst, sondern das ist erst mit 30, mit 40, wenn du dann auch eigene Kinder hast und merkst, so, wie werden die wahrgenommen, wie werde ich mit denen wahrgenommen, sind die jetzt weiß, sind die jetzt schwarz, oder Leute dann dir spiegeln so, sag mal, warum bist du so und die sehen so aus. Das ist alles ein Thema, was damit zusammenhängt, dass man in einer Gesellschaft aufwächst, die anders, in Anführungszeichen, aussieht als man selbst. Oder so, ja. Und diese Prozesse, die dann die ganze Zeit laufen, und wenn man dann merkt, andere haben ähnliche Prozesse, dann hilft das ja auch schon erstmal, dass man überhaupt das Gefühl hat, so, okay, das ist nicht mein einziges Thema, sondern das haben andere auch. Selbst das war sehr, sehr lange in Deutschland irgendwie schwierig, dass man immer dachte, und ich kriege heute noch Zuschriften, wo es heißt so, ich dachte, ich wäre allein damit. Ich dachte, ich wäre die einzige Person, die diesen Gedanken hatte. Mhm. Und das finde ich irgendwie einfach krass. Und
deswegen sind so Leute wie du irgendwie total wichtig. So, ne? Also das genau uns allen eine Stimme zu geben und die Fäden zusammenzuführen, im Sinne von auch die Menschen zusammenzuführen. Und ich glaube, das gilt vor allen Dingen, also auch bei Depressionen ganz allgemein, also jetzt wirklich völlig weg, aber es geht einfach auch darum, dass wir für uns merken, hey, ich bin nicht das Mängelexemplar, zu dem mich irgendwann mal jemand abgestempelt hat, so, ne? Im Gegenteil, erstens steht in mir alles drin und ich habe vielleicht ein anderes Buchcover, so. Aber genau das macht mich in einem Bücherschrank so wertvoll, oder das, ne, also ich steche vielleicht heraus aus einer Masse oder ich habe etwas, was andere Leute nicht haben, oder ich kann mich mit anderen Sachen identifizieren als andere Menschen. Aber genau meine Einzigartigkeit so macht den Unterschied. Das ist das gewisse Etwas. So, ne? Also wie der Kirschbaum in einem Garten voller Apfelbäume. Irgendwann haben die Leute halt keinen Bock mehr auf Äpfel. Weißt du, das kennst du ja, wenn die ganze Zeit nur... Mein Mann zum Beispiel, der hat irgendwie früher zu viele Äpfel bekommen. Jetzt mittlerweile kann er keine mehr sehen. Der ist froh, dass es Kirschbäume gibt. So, ne? Und das ist so beschützenswert. So. Und damit muss man rausgehen und anstatt zu sagen... Und sich immer wieder selbst zu schämen. So, ne? Also das eine ist natürlich die Scham, die einem vom Außen auferlegt wird. Aber ich glaube, das ist so wichtig, irgendwie Menschen zu ermutigen, irgendwie sich selbst nicht zu schämen und zu versuchen, diesem inneren Drang nicht nachzugeben, sich zurückzuziehen und damit rauszuziehen aus der Gleichung. So.
Du hast ja erzählt, dass du auch eigentlich erst relativ spät auch nochmal, mit dem Mord an George Floyd quasi nochmal reflektiert hast, was bedeutet es eigentlich für mich, Rassismus, welche Erfahrungen habe ich eigentlich gemacht, wo habe ich mich vielleicht schlecht gefühlt und so, also du hattest das ja ausgeführt und das hat ja auch ganz viel auch so mit so Selbstwertgefühl auch zu tun, also dass ja auch diese kleinen Sachen häufig ja auch ganz stark am Selbstwertgefühl nagen. Das hattest du ja auch jetzt schon ein paar Mal ausgeführt. Und du hast ja auch ein Buch über Selbstwert geschrieben mit 22 Challenges. Und vielleicht jetzt auch für die Leute, die zuhören, kannst du da vielleicht mal was drüber erzählen und vielleicht auch mal erzählen, was das so für Challenges sind, die man da so machen kann und macht?
Mhm. Tatsächlich ist das Ganze passiert, als ich an dem Buch saß und geschrieben habe. Und deswegen kam da einfach auch nochmal alles zusammen. Gut erkannt. Das ist ein Buch, im Wesentlichen ging es für mich irgendwie um die Auseinandersetzung damit, was es mit uns als Mensch macht, wenn wir uns aktiv immer wieder in die Öffentlichkeit begeben. Also das kommt ein bisschen daher. Ich als Viva-Moderatorin bin so ein bisschen Influencer der ersten Stunde gewesen. Und als solche habe ich quasi Social Media gemacht, als das Wort noch gar nicht erfunden war. So. Und ich habe aber auch bemerkt, dass genau dieser Mechanismus von immer dabei sein, immer drin sein, nie was verpassen, immer gefällig sein, immer Feedback von außen zu bekommen, dass der ganz, ganz viel mit einem macht, vor allen Dingen, wenn es darum geht, sich selbst zu finden. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass in dem Moment, wo du dich darauf konzentrierst, Milka, und ich meine jetzt mich, aber ich glaube, das gilt auch für viele andere, den Wert des eigenen Lebens zu erkennen. Und ich sage auch nicht, dass man keinen Selbstwert hat oder sowas, sondern einfach, dass wir als Menschen uns oft abgetrennt fühlen von unserem eigenen Selbstwert, der eigentlich etwas ist, was uns lebendig macht. So, ne? Also unser Leben selbst ist der Wert. So. Und das ist etwas, was wir als Menschen, als Menschheit teilen miteinander. Und es geht darum, sich mitfühlend diesem Wert zuzuwenden. Mitfühlend sich selbst und anderen Menschen. Und das ist etwas, von dem das Buch erzählt. Allerdings gar nicht so philosophisch, psychologisch oder sonst etwas, sondern mit kleinen machbaren Tools, die man tatsächlich auch mit dem Handy in der Hand vollbringen kann. So. Da gibt es zwar so Challenges, da wäre es ganz gut, wenn man sein Handy mal aus der Hand legt, wie zum Beispiel so eine Press-Pause-Challenge, wo es im Wesentlichen darum geht, zu meditieren, ohne dass man das so nennt, so, sondern Wege zu finden, zur Stille, zur Ruhe zu kommen und auch wirklich das Ganze ohne irgendeine Art und Weise von Device zu tun, sondern sich wirklich sich selbst gegenüberzusetzen oder sich neben sich selbst zu setzen und zu schauen, was da eigentlich gerade los ist und dann mitfühlend damit umzugehen. Das ist eine der Challenges, aber sehr viel einfacher ist zum Beispiel die erste Challenge, dass die Tidy-Up-Challenge, also wirklich so aufräumen. Ne? Also ich sage immer, in dem Moment, wo es hier richtig, richtig scheiße geht, räum auf. Irgendwas, egal, mach deinen Schreibtisch ordentlich oder putz das Bad oder sonst irgendetwas. Aufräumen ist, glaube ich, ist für mich immer so ein Lifehack oder ganz, wenn du ganz, ganz depressiv bist, dann heb die Sachen vom Boden auf. Wenn es bei dir aussieht wie Umme, ja, wirklich hingehen und zu versuchen, wenigstens diesen einen Pulli vom Boden aufzuheben oder die achtlos weggeworfene Snickers-Schachtel oder sonst irgendetwas oder etwas, was neben dem Mülleimer liegt, dann da auch in den Mülleimer zu tun. Solche Sachen sind, du lachst, aber es ist wirklich etwas, du kümmerst dich um dich selbst in dem Moment. Noch dazu ist es auch tatsächlich erwiesen, in dem Moment, wo man sehr depressiv ist, dann beugt man sich immer so ein bisschen vorne über. Ne? Also die Leute, die depressiv sind, die gucken immer auf den Boden. Das heißt, wenn es da richtig scheiße aussieht, dann reflektiert das natürlich auch total in deinen Kopf rein. Das heißt, umkehren und dann die Verantwortung zu übernehmen für seine eigene Umgebung und dadurch die Verantwortung für sein Leben wieder zu ergreifen, ist das Erste, was man ganz leicht proaktiv machen kann. Ja, und dann geht es weiter irgendwie bis zu dieser, zum Beispiel einer Push-Up-Challenge, wo es darum geht, Leuten Komplimente zu machen, die nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Also, mir gefällt dein Lächeln. Weißt du? Ach mein Gott, weißt du, ich bin gerade sehr, es hat mich gerade sehr erhellt. Das Gespräch mit euch war heute das Highlight meines Tages. Sowas. Und das macht was mit dir, witzigerweise. Also das sind alles so kleine Sachen, die, wenn man sie immer wieder übt und sich immer wieder vor Augen hält, die das Leben verändern und die Verbindung zum eigenen Selbstwert stärken.
Ich habe gerade nur gelacht, nicht über die Challenge, sondern über den Fakt, dass es so oft passiert, dass man was daneben wirft und irgendwie diese drei Schritte oder es liegt daneben und man denkt so, oh nee. Und es ist eigentlich so, Leute laufen Marathon und wir machen irgendwelche komischen, crazy Dinge, aber manchmal, oder kennt ihr das, wenn man nicht aufstehen will und dann so rüber, das ist viel anstrengender, so komisch rüber zu greifen und sich zu verrenken, als einfach nur so zwei Schritte zu machen. Manchmal ist es weird, wie wir ticken. Aber sag nochmal kurz den Titel des Buches, damit die Leute das auch nochmal in petto haben.
Das Buch heißt Hashtag Selbstwert, die Happiness Connection.
Genau, und es gibt auch einen Selbstwert-Instagram-Kanal.
Stimmt, es gibt auch einen Selbstwert-Instagram-Kanal. Es gibt natürlich meinen Kanal, wo man immer zum Beispiel am Sonntag Mental Empowerment-Gespräche mitbekommen kann, wo ich jeden Sonntag mit einer anderen Person aus dem virtuellen Universum spreche über Themen des Lebens. Den letzten Sonntag, da ging es um wunderbar weibliche Wege, um in die eigene Kraft zu kommen. Dann gibt es aber auch andere Sachen, wo ich dann darüber spreche, über Schlaf, ne? Also wie man besser schläft und oder über Handgesundheit, Handyhände. Also es ist von bis ist wirklich alles dabei. Und ich freue mich jeden Sonntag darauf und bin auch jeden Sonntag erstaunt, wie viel Wissen man von anderen Leuten auch mitbekommen kann. Und das dafür bringe ich, also mache ich diese Gespräche einfach total gerne.
Ja, also check das aus, den Buch.
Den Buch.
Den Kanal Buch, und das Buch. Ja. Check den Buch und die Kanal. Also checkt auf jeden Fall das Buch und den Kanal aus. Du hast natürlich auch einen eigenen Instagram-Kanal, Social-Media-Kanal. Den findet man auch leicht unter deinem Namen einfach. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War sehr schön, dass wir miteinander sprechen konnten. Vielleicht noch kurzer Hinweis, People of Deutschland ist auch ein Buch, wo sehr viele Menschen, nämlich 45 People of Color und Schwarze und alles Deutsche, aber mit natürlich einem anderen Hintergrund, ihre Geschichte, ihre Erfahrungen geschrieben haben. Und Milka ist auch dabei, ich bin auch dabei und noch ganz viele andere tolle Leute. Also People of Deutschland könnt ihr auch mal euch anschauen.
Unbedingt, ja. Da hat man auf jeden Fall jetzt ein bisschen Lektüre. Was denn? Ich liebe Bücher, ich liebe Buchempfehlungen. Immer her damit. Ja,
für alle Leute, die keine Bücher lieben, also das sind alles so Sachen, da kann man sich auch mal, da kann man sich auch Snippets rausnehmen. Und das finde ich, also das Gute. Das sind so snackable pieces of Content, die man durchaus auch mal in 5 Minuten auf dem Klo lesen kann und dann wieder weglegen kann. Und dann ist es nicht schlimm, dass es so gewesen ist. Ich finde das ja auch immer so eine große Hürde. So, ach scheiße, so ein Buch, das ist so dick.
Ja, auf jeden Fall. Also, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alles, alles Gute für dich. Und wir sehen uns auf dem Weg irgendwo bestimmt nochmal wieder.
Ja, auf jeden Fall. Gerne.
Dann sagen wir noch Danke an Jonas Zellner von Redbox Studio für die Audioproduktion. Wir danken euch fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und dann hab einen schönen Tag.
Vielen Dank dir.
Und danke bis dir. Bald.
Tschüssi.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid, aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.